Statt Schweinen, Kühen, Ziegen und Schafen bemalte Tierfiguren aus Plastik. Dafür aber lebendige Pferde und Esel. Die Berliner Agrarmesse Grüne Woche steht in diesem Jahr im Schatten der Maul- und Klauenseuche. Am Mikrofon begrüßt sie Lisa Splanemann. Der Krankheitsfall auf einem Hof in Brandenburg hat zu einer wirtschaftlichen Kettenreaktion geführt. Jörg Migende vom Raiffeisen-Dachverband der genossenschaftlich organisierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft sagt:
Es ist im Moment sehr, sehr schwierig, einen Schaden zu beziffern, denn die Maul- und Klauenseuche hat jetzt erst gerade angefangen. Aber wir gehen jetzt schon davon aus, dass der Schaden für die deutsche Fleisch- und Milchproduktebranche bei über 1 Milliarde Euro liegt. Das sind jetzt zunächst mal die Umsatzverluste, von denen man ausgeht über Handelsbeschränkungen in Drittländer, aber auch teilweise Kaufzurückhaltungen von Kunden in Europa.
Generell befindet sich die Agrarindustrie in einem komplizierten Strukturwandel. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel hat sich auf der Grünen Woche umgehört.
In Calais, der großen Hafenstadt in Nordfrankreich, ging nicht mehr viel. Großbritannien hatte nach dem Maul- und Klauenseuchefall in unserer Region seine Grenzen dicht gemacht für Tiere, Fleisch und Milch aus Deutschland. Lastwagen mit diesen Waren dürfen in Calais nicht mehr auf die Fähre ins britische Dover. Deutsche Landwirte gerieten in Alarmstimmung. Sie rechneten mit dem Schlimmsten.
Was passiert? Holde und Zähneknirschen, ganz ehrlich. Insolvenzen, Existenzen, die dann verloren gehen. Wenn der Warenabfluss nicht mehr ist, wir reden ja jetzt über Milch, aber auch die Kälber, die Schlachttiere, alles leidet darunter.
Peter Manderfeld ist Landwirt, Milcherzeuger und Vorstandschef der Hochwald-Milchgenossenschaft. Zu ihren bekanntesten Marken gehören Bärenmarke oder Glücksklee. Die Maul- und Klauenseuche in Brandenburg brachte auch diese Molkerei aus dem Hunsrück in Rheinland-Pfalz zum Start der Grünen Woche an den Rand einer Krise. Rund 2.500 Milchlieferanten versorgen sie täglich mit Milch. Wegen der Tierseuche sah sich das Unternehmen schnell vor Absatzschwierigkeiten.
Wir haben große Probleme mit den Exportzertifikaten. Wir haben ca. 40% unserer Milch geht in Exportmärkte. Am Ende des Tages muss jeder Veterinär, wo ein Produktionsstandard ist, diese Exportzertifikate unterschreiben. Da gibt es klare Regeln. Da steht zum Beispiel drin, die Region oder das Bundesland oder halt eben auch die Bundesrepublik Deutschland muss frei von Seuchen sein. Bei dem Fall von MKS sind wir nicht mehr seuchenfrei. Also kann auch da bei den Exportländern, wo dieses drinsteht, natürlich der Veterinär das nicht mehr so ausstellen.
Zum Glück hat sich ein weiterer Verdachtsfall der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg nicht erhärtet. Hätte sich die Krise schnell weiter zugespitzt und wären Molkereien ihre Produkte etwa in weiteren Exportländern nicht mehr losgeworden, dann hätten viele Bauern diese Milch einfach wegschütten müssen. Der Seucheneinzelfall in Brandenburg erschütterte sehr schnell das Vertrauen in die Lieferketten. Vertrauen sei zwischen Geschäftspartnern jedoch ein zentrales ökonomisches Gut, ordnet Jörg Migende, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Raiffeisenverbandes, ein.
Wenn wir nicht mehr einander vertrauen, dann funktioniert unsere Versorgungsketten nicht reibungslos. Und Vertrauen herrscht dann, wenn klare Spielregeln herrschen. Im Warenverkehr zum Beispiel heißen diese Spielregeln Zertifikate zwischen Ländern, zwischen Unternehmen. Dass man sich ja auch vorher Gedanken macht, wie verhält man sich, wenn es zu einer Krise kommt? Was geht noch, was geht nicht?
Die Maul- und Klauenseuche in Brandenburg ist für die betroffenen Teile der deutschen Agrarbranche eine Zäsur. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied befürchtet, die britische Grenze könnte für Fleisch, Milch, deren Produkte und erst recht für lebende Tiere aus Deutschland bis zum Sommer dicht bleiben, ehe das Marktvertrauen wiederhergestellt werden kann. Der Schaden sei schon jetzt immens, resümiert Jörg Migende vom Raiffeisen-Dachverband der genossenschaftlich organisierten Agrar- und Ernährungswirtschaft.
Es ist im Moment sehr, sehr schwierig, einen Schaden zu beziffern, denn die Maul- und Klauenseuche hat jetzt erst gerade angefangen. Es gibt ja Sperrfristen, die jetzt schon angetriggert worden sind, die 3, 6 oder teilweise auch länger Monate, was den Export zum Beispiel angeht. Aber wir gehen jetzt schon davon aus, dass der Schaden für die deutsche Fleisch- und Milchproduktebranche bei über 1 Milliarde Euro liegt. Das sind jetzt zunächst mal die Umsatzverluste, von denen man ausgeht über Handelsbeschränkungen in Drittländer, aber auch teilweise Kaufzurückhaltungen von Kunden in Europa.
Die Branche steht vor schwierigen Monaten. Ulrich Böhm vom Landesbauernverband Brandenburg LBV verweist neben der akuten Seuchenkrise auf weitere grundsätzliche Strukturprobleme, etwa Investitionsunsicherheiten, wenn es darum geht, die Landwirtschaft umwelt- und klimafreundlicher umzugestalten.
Es ist Strukturwandel, es sind Fachkräfte, die benötigt werden, es ist aber vor allen Dingen auch die große politische Unsicherheit, die da ist, weil man eigentlich immer investieren muss regelmäßig. Und wenn das dann nicht passieren kann, weil man nicht weiß, wie es weitergeht, welche Vorschriften demnächst kommen oder die gerade in der Erarbeitung sind, dann hält man sich da entsprechend zurück. Und irgendwann ist dann so ein Investitionsstau entstanden, dass man das einfach nicht mehr handeln kann entsprechend.
Krisenstimmung auf der Grünen Woche auch, aber nicht nur. Bei Besuchern der Brandenburghalle und bei den benachbarten Berlin-Ständen war die Stimmung oft schon am Mittag gelöst. Wurst mit Ketchup, dazu eine Portion Pommes mit Mayo und ein Bier. Der Renner bei Curry 36 in der Berlin-Halle.
Currywurst!
Super, kann ich nur empfehlen.
Das erste Essen.
Dafür haben wir viel getrunken.
Ja.
Einiges. Bier, Likör.
Wurst, Bier, Schnaps, polnisches Gulasch.
Bier. Bier, Gin, ja.
Kaffee. Und Gewürze zum Grillen. Ein bisschen Gürte. Was haben wir schon eingekauft.
Ja. Also Oliven auf jeden Fall.
Ja.
Oliven und wahrscheinlich Salami. Ja.
Teils angeheiterte typische Grüne Woche-Stimmung, sie trotzte der Krise. Auch in der Brandenburghalle fehlt es nicht an Schlückchen, wie etwa Tannenlikör. Dauerbrenner bei Werderfrucht aus der Nähe von Potsdam sind Äpfel. Bis die reif sind, das dauert noch etwas. Zuerst kommen im April der Spargel, im Mai die ersten Erdbeeren. Danach starte das Obst- und Gemüsejahr, gibt Annika Passian von Werderfrucht einen Ausblick aufs heimische Sortiment.
Ja, dann kommen auch schon bald dann die ersten Gurken und dann unsere schönen Tomaten, die leckeren, aromatischen. Ja, also da sind wir mal gespannt. Und dann kommt ja noch die Baumblüte. Ich freue mich da schon drauf.
Der Spargel sammelt im märkischen Boden noch Kraft für die nächste Saison. Ab 14 Grad Celsius im Boden wächst er. Antje Winkelmann, Geschäftsführerin des Spargelhofs Kleisto, hat sich mit ihrem Angebot auf die kalte Jahreszeit eingerichtet.
Spargel ist nicht mitten im Winter, deswegen haben wir jetzt Spargel-Eis. Wir versuchen ja immer unsere Produkte, die wir selber produzieren, dann eben auch in andere Produkte mit einzubringen und zu verarbeiten. Und deshalb haben wir dieses Jahr hier am Stand ein Spargel-Eis und ein Heidelbeereis, weil wir pflanzen ja auch Heidelbeeren an und ernten Heidelbeeren. Da haben wir eine Kostprobe hier oder auch gleich ein ganz großes Eis, also wie man gerne möchte. Bei uns aus der Region eben direkt und das ist ja so unser Motto.
Der Spargelanbau geht im Nachwende Brandenburg in sein 35. Jahr. Die weißen Stangen haben märkische Anbauregionen einst aus dem Transformationsschock der zusammenbrechenden DDR-Wirtschaft gerettet. Inzwischen sind aus den Spargelhöfen teils Freizeitparks mit Streichelzoo und Selbstpflücke geworden. Die Zeichen stehen zumindest beim Spargelpionier Winkelmann in Kleisto weiter auf Wachstum und Investitionen ins Geschäftsmodell Spargel.
Wir wollen anfangen zu bauen, einen großen Hofladen und so weiter. Und wir müssen dieses Ganze anschieben. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Ja. Dauert 2 Jahre, dauert 4 Jahre oder wie lange dauert es wohl, bis es so die Bürokratie durchlaufen hat. Aber mal schauen.
In den Hallen der Weltleitmesse der Agrar- und Ernährungswirtschaft saß vielen Besuchern das Geld wieder lockerer, wenn es um Genussmöglichkeiten abseits ihres Konsumalltags ging.
Das ist einmal Maracuja kombiniert mit Cookies und sehr lecker. Wir sind zum ersten Mal hier, also ja.
Irgendwann ist immer das erste Mal aus Berlin. Einfach nur überraschen lassen. Es sind leckere Sachen dabei, manche Sachen sprechen uns nicht so an. Zum Beispiel bei Wurst und Käse und so, da ist immer Unterschiede, eben halt dann die ganzen Kombinationsmöglichkeiten mit Pistazie, mit Chili drin und so. Eben halt mal was ganz anderes, als wie das Übliche, was man so im Laden kriegt.
In der Berlin-Halle gab es Bewährtes, etwa Aseli Schaumzuckermäuse aus Reinickendorf, Florida-Eis aus Spandau.
Ich finde es sehr interessant, wie die verschiedenen Bundesländer verschiedene Sachen hier haben. Bisher ist mir aufgefallen, dass Berlin sehr viel Süßigkeiten hat. Während Sachen wie so Bundesländer wie Thüringen zum Beispiel, die sind deutlich mehr mit klassischer Landwirtschaft aufgestellt.
Dazu passt mitten in der Berlin-Halle ein nachgebildetes Brandenburger Tor ganz aus Schokolade. Ein Traum für Leckermäuler. Das Tor zum Schokohimmel stammt aus der Fertigung eines Schokoladenhauses am Gendarmenmarkt. Robert Rausch, Firmenchef in fünfter Generation, kämpft jedoch mit ganz irdischen Problemen. Mit $12,000 je Tonne erreichte der Kakaopreis wenige Wochen vor Weihnachten einen neuen Rekord. Dafür gab es gleich mehrere Gründe, so Firmenchef Robert Rausch.
Das ist das vierte, fünfte Jahr jetzt in Folge, wo wir ein Kakaodefizit haben. Das sind im Jahr zwischen 300.000 und 600.000 Tonnen, die fehlen. Weltweit sind die Kakaoläger, die es gibt, alle leergeräumt. Das wiederum bringt jetzt aber auch noch zusätzliche Spekulanten mit aufs Tableau, die dann daraus noch eine schnelle Mark machen, hat man früher gesagt. Das ist also wirklich für viele äußerst schwierig. Für es ist schon ein Horrorszenario, muss man sagen.
Doch wie sieht es aus mit neuen Produkten, die klassischen Kakao und Schokolade eines Tages zumindest teilweise ersetzen könnten?
Tatsächlich habe ich jetzt Kakao verkostet vor einiger Zeit aus dem Bioreaktor. Da wird also auf Zellebene Kakao nachgezüchtet. Das funktioniert, aber es ist natürlich vom Volumen noch nicht signifikant genug, um daran jetzt über eine Produktion nachzudenken. Aber wir beschäftigen uns mit diesen Themen ziemlich intensiv, auch mit dem Thema Kakaoersatz, weil wir schon überlegen, inwiefern man damit auch einen Teil der Zukunft vielleicht abdecken kann. Schokoladenersatzprodukte werden meiner Meinung nach nie die Schokoladentafel ersetzen, aber wo eine Schokolade nur als Überzug dient oder nur in der Füllung vielleicht mit drin ist, da kann man durchaus über Alternativen auch vielleicht nachdenken.
Alternativen, darum geht es auch bei einem anderen Thema, den Proteinen. Proteine, das sind Eiweiße, die gibt es klassisch im Fleisch, aber auch in bestimmten Pflanzen. Statt von Rindern oder Schweinen im Stall könnten alternative Proteine also auch vom Feld kommen. Supermarktketten treiben die Proteinwende in ihrem Angebot voran. Nicht um Fleisch zu ersetzen, sondern um Verbrauchern eine nicht tierische Ernährungsalternative zu bieten, betont Christoph Graf. Der Betriebswirt ist im Einkauf für das Sortiment bei Lidl verantwortlich.
Ein Bio-Tofu aus deutschem Soja, das hätte man natürlich vor vielen Jahren noch gar nicht für möglich gehalten. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten, auch der Landwirtschaft ein Angebot zu machen. Es geht nicht auf ein Entweder-Oder, sondern es geht auf ein Und. Wir wollen nicht vorschreiben, wer was essen soll, sondern wir wollen ein Angebot machen für beides.
Lidl will 20% des Angebots bis 2030 durch pflanzliche Alternativen ersetzen, noch in diesem Jahr mit der Hälfte seines Fleischangebots in bessere, tiergerechtere Haltungsstufen wechseln. Auch Wettbewerber Aldi wirft Fleisch der schlechtesten Haltungsstufe 1 schrittweise aus dem Angebot. Der Trend ist klar. Die Maul- und Klauenseuche führte vor Augen, wie schnell auch deutsche Lieferketten zusammenbrechen können, wenn sich Exportmärkte für Landwirte schließen. Supermarktketten wie Lidl bereiten sich darauf vor, im Fall des Falles möglichst kurzfristig einzuspringen.
Dass, wenn es zu Exportstopps kommt, wenn wir Herausforderungen bekommen in der Lieferkette, stärker in die Vermarktung zu gehen, um vor allem natürlich weiter den Strom aufrechtzuerhalten, das ist, glaube ich, jetzt die größte Sorge.
Vertrauen als ökonomisches Gut. Die Initiative Zentrale Koordination Handel Landwirtschaft ZKHL hat sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit und das Vertrauen in der Lieferkette zu stärken, um Effizienz und Wertschöpfung zu verbessern. Eine Verbändeallianz aus Raiffeisenverband, Bauernverband und Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels will die heimische Landwirtschaft im Wettbewerb gemeinsam kräftigen. Mit an Bord auch Discount-Supermärkte, macht Lidl-Sortimente Christoph Graf deutlich.
Wir wollen die deutsche Landwirtschaft stärken. Wir beziehen ausschließlich deutsches Frischfleisch. Wir sind bei 100% deutscher Trinkmilch. Das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Und da brauchen wir Partner, die uns erstens unterstützen, aber uns auch den Spiegel vorhalten, was wir besser machen können. Weil auch wir haben die Weisheit natürlich nicht mit Löffeln gefressen. Und wir müssen irgendwo gucken, wie kommen wir in den Dialog, wie können wir die Herausforderungen besser verstehen, was wir machen können und was wir vielleicht auch noch anders machen können.
Bioprodukte erobern wachsende Nischen und sorgen so für ein kleines Jobwunder in ländlichen Gebieten. Etwa 380.000 Beschäftigte arbeiten nach Zählung des Biobranchenverbandes BÖLW bereits bei Biolandwirten, Verarbeitern oder im Biofachhandel. Der Öko-Anbauverband Bioland war bei der Grünen Woche auf dem Stand, Seit an Seit zu finden mit Supermarktpartnern wie Lidl und Kaufland. Edeka und Rewe haben teils Bioland, teils andere Biopartner an Bord. Bioland-Vorstand Josef Schmidt resümiert, Bio sei längst raus aus der Nische und bei Handel und Verbrauchern etabliert.
Wir haben einen ständig wachsenden und auch mit guten Umsatz zu gewinnen Bereich, der einfach das Vollsortiment angeht und auch ein Stück weit den Discount-Bereich. Da boomt Bio weiter und ist es auch so, dass wir tatsächlich davon ausgehen, dass es Rohwarenknappheiten demnächst geben wird, weil einfach die Konsumentinnen bereit sind, das zu kaufen.
Die Biobranche kann nur liefern, was ihre Betriebe auch produzieren. Das allerdings gerät bei steigender Nachfrage gerade an Grenzen.
Wirtschaftsreporter Johannes Frevel zur Grünen Woche.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.